Dann ging es auch erstmal richtig los mit der Katastrophe. Dann war ich auf einmal mit 23 in der Elternzeit und irgendwie war mein Leben so auf Pause. Ich war halt einfach nur nicht an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nur Mama sein. Und da hat es aber schon angefangen, dass da keiner an uns geglaubt hat.
Was ist passiert zwischen es hat nicht funktioniert und es hat funktioniert?
Ich hatte total viele Tiefs, aber am nächsten Morgen bin ich trotzdem aufgestanden und habe gesagt, so, und jetzt probier's halt eben nochmal. Als ich das gemacht habe, hat das von Anfang an super krass funktioniert. Unicake, ich sehe Kuchen nicht als jetzt einfach nur eine Backware. Mit was verbindet man das, ja? Irgendwie Feierlichkeit, Familie, Fürsorge, Liebe. Und ich glaube, dass meine Tochter sehr viel davon haben wird, dass ich meinen Träumen nachgegangen bin, weil ich mich nicht gleich auch komplett aufgegeben habe für die Mutterrolle.
Luisa, ich freue mich so, so schön, dass du da bist. Ich bin echt so gespannt auf deine Geschichte und dir jetzt einfach so richtig viele Fragen stellen zu können. Also danke, dass du hergekommen bist.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und es ist ja so witzig, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich auf deinen Instagram-Account gestoßen bin. Das ist ja manchmal so, irgendwie wird einem dann irgendwas angezeigt. Ich habe wahrscheinlich irgendwann mal, keine Ahnung, Brownies gegoogelt. Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie deinen Account gesehen und fand es einfach erstmal so generell mega inspirierend. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, mir wurde einfach damals so ein Halloween-Reel oder sowas von dir angezeigt. Oder irgendwie sowas Cooles, wo du irgendwas Cooles gemacht hast. So richtig geile, sind es Brownies?
Das sind Brownies.
Ja. Und ich das, glaube ich, dann irgendwie so cool gefunden habe, wie krass strukturiert ihr das ready macht. Und dann bin ich so ein bisschen durch deinen Account und habe dann gesehen, ach krass, das bist sozusagen du und du machst es und es ist deine Company. Und genau, deswegen, ich würde so gerne einmal deine Story hören. Und wo würdest du deine Geschichte anfangen lassen? Was war der Moment, wo du wusstest, das ist, was ich machen will?
Ich würde sagen, schon sehr früh, eigentlich schon wahrscheinlich so mit 16 in der Schulzeit. Damals habe ich total die Faszination gehabt für Startups. Ich weiß noch ganz genau, dass ich, damals war My Müsli total populär gewesen, war in der Presse, ne, weil das waren irgendwie drei Studenten, die haben in ihrer Studentenwohnung angefangen, Müsli-Mischungen zu machen und online zu verkaufen, was ja irgendwie eigentlich auch total die verrückte Idee ist. So, keiner würde denken, dass das funktioniert. Und es hat eben super krass funktioniert. Und das Unternehmen ist ja auch mittlerweile ja unglaublich viel wert, ne? Und das hat mich damals super krass gecatcht und ich fand das so cool. Und irgendwie habe ich so gemerkt, ich möchte das auch machen.
Was fandest du so cool daran? Was hat dich so gecatcht?
Ich glaube, ich fand es so cool, weil die, sag ich mal, aus dem Nichts was erschaffen haben. Also die hatten einfach diese Idee, wo ja auch viele gedacht haben, so, also ihr könnt doch jetzt nicht hier die Müsli-Mischung machen. Und die haben das einfach durchgesetzt. Ja, und das waren ja auch Studenten, die hatten ja auch kein Geld, die hatten ja auch nicht das Wissen, wie du das vielleicht irgendwie alles machst. Aber die haben irgendwie einfach an sich geglaubt. Und ich glaube, ich fand es auch immer schon faszinierend, dass man so ein bisschen so einen Umweg nimmt. Also vielleicht nicht so diese geradlinige Karriere macht, ne, und vielleicht irgendwie 40 Jahre im gleichen Unternehmen sich hocharbeitet, sondern vielleicht irgendwie 5 Jahre lang total hasselt und dann vielleicht ein Unternehmen verkauft, ja, und dann irgendwie, ja, was richtig Cooles aufgebaut zu haben.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, ich war natürlich in der Schule, also das hat auch irgendwo keiner so richtig ernst genommen, wenn du dann gefragt bist, ja, was möchtest du später machen? Und du sagst, ich möchte ein Startup gründen. Da dachte ja jeder so, ja, werden wir mal sehen.
Gab es da richtig Menschen, die dachten, du hast, wie sagt man, eine Tasse im Schrank locker? Nee,
ja, also auch Schraube locker. Das war ja irgendwann dann schon auch Thema, auch in der Oberstufe, wie geht's weiter und so. Und dann habe ich schon auch immer gesagt, ja, ich werde studieren, aber eigentlich möchte ich ein Startup gründen. Weil ich ja auch selber wusste, ich hätte jetzt keine Idee gehabt. Ich war jetzt noch nicht irgendwie so deep in einem Thema drin. Und dann dachte ich mir so, gut, ich studiere jetzt auch irgendwie erstmal was und dann wird das schon kommen. So, ich werde diesen Traum auf jeden Fall nicht loslassen, aber das Timing ist natürlich jetzt vielleicht nicht optimal gewesen.
Mhm. Genau. Und wie bist du damals damit umgegangen, wenn jemand irgendwie war so?
Ja, ich glaube, ich dachte schon immer so, die haben ja auch gar keine Ahnung davon. Also das hat mich eigentlich ehrlich gesagt nicht so tangiert. Ich hatte ja trotzdem auch, also wenn ich jetzt an meine Familie denke, die mich immer super supportet haben und super an mich geglaubt haben und die das immer auch, also gerade mein Papa hat bei meiner Schwester und mir das total gefördert eigentlich, dass wir vielleicht auch so ein bisschen außergewöhnliche Ideen hatten oder groß geträumt haben.
Wie hat er das gefördert? Was hat er da gemacht?
Ja, der hat schon, also da waren wir auch noch ganz jung, da hat er schon immer gesagt, oh, das wäre doch mal was, vielleicht entwickelst du mal ein Mittel gegen Krebs. Und das sind ja so Sachen, oder hier vielleicht, also hier, vielleicht bist du die nächste J.K. Rowling, schreibst mal irgendwie Bestseller-Romane, vielleicht wirst du Schriftstellerin. Was möchtest du denn machen? Wovon träumst du?
Also er hat das immer so total, richtig.
Total.
Wie schön. Ja. Was für ein toller Papa.
Ja, auf jeden Fall.
Mega schön. Genau. Hat er das für sich selber denn auch so gelebt?
Nein. Und ich glaube, das hat eine sehr große Rolle gespielt, dass er seine Träume nicht so verfolgen konnte. Und ich glaube, dass er immer wollte, dass wir das dann halt machen.
Aber wie schön, ne, dass er es dann nicht aufgegeben hat, sondern euch dann irgendwie trotzdem oder gerade deswegen den Raum dafür gegeben hat.
Auf jeden Fall.
Das heißt, sie wurde so ein bisschen mit in die Wiege gegeben, dass es jemanden gibt, der unbändig an dich glaubt,
ja,
quasi.
Ja, und das ist mir auch das ist mir jetzt auch viel später bewusst geworden, was das für einen Impact hatte. Weil ich ja immer, also du wächst ja so auf und du denkst, das ist ja irgendwie auch normal, dass meine Eltern an mich glauben, dass die mich supporten und so weiter. Und ja, irgendwann merkst du halt auch in deinem Umfeld, dass es auch viele Eltern gibt, die sehr ängstlich sind und die vielleicht eher sagen, ja, mach doch eine Verbeamtung, mach doch irgendwie einen sicheren Job und die vielleicht gar kein Fan sind vom Thema Selbstständigkeit. Und das war für mich aber, da bin ich schon anders mit aufgewachsen, würde ich sagen.
Voll schön.
Ja.
Voll das Glück.
Ja, das stimmt.
Aber wie wichtig auch, ne? Ja. Das an die Kinder immer so, das ist, es bleibt irgendwo hängen, wenn man sowas gesagt bekommt, ne?
Ja. Okay. Das versuche ich jetzt auch total bei meiner Tochter zu machen, tatsächlich. Ja.
Ja, ist ja so ein bisschen der Pygmalion-Effekt, ne? Dieses, das, was wir in jemandem sehen, der Mensch wird zu dem, was wir in dem Menschen sehen. Ja. Okay, also 16, du weißt, du möchtest ein Startup gründen, es ist irgendwie in dir drin. Was hast du denn studiert?
Ich dachte dann erstmal, okay, ich muss was Wirtschaftliches studieren, ne, weil irgendwie Business. Und dann habe ich in Worms ein Semester gemacht, so Handelsmanagement, und ich habe es gehasst. Ich fand das so schlimm, Rechnungswesen, das ist überhaupt nicht meins. Und dann dachte ich mir so...
Soll anhaben.
Und dann dachte ich mir auch so, nee, also ich glaube auch, du findest einen BWLer am Ende, wenn du ein Unternehmen gründen möchtest, sage ich jetzt mal so.
Man munkelt, es gibt welche. Ja.
Und dann habe ich auch gedacht, ich mache einfach was, was mich interessiert. Du kannst aus allem irgendwo halt auch ein Business am Ende machen. Und das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und dann habe ich gesagt, ich studiere jetzt was mich interessiert. Und das war zu dem Zeitpunkt Ernährung. Dann habe ich angefangen mit Ernährungswissenschaften.
Und dann?
Genau. Und dann wurde ich in meinem letzten Semester wurde ich dann schwanger. Das war, ja, überraschend, kann man sagen. Und dann, ja, hat mein Leben auf einmal eine ganz andere Wendung irgendwo genommen, weil der Plan, den ich irgendwo hatte, also ich habe dann gedacht, gut, ich mache meinen Bachelor. Danach hatte ich dann auch überlegt gehabt, irgendwie nach Berlin zu gehen, vielleicht Praktika zu machen in Startups wie Koro oder so. Einfach mal so ein bisschen irgendwie in einen neuen Space. Berlin ist ja total die Startup-Szene, ne? Das war schon so ein Traum gewesen. Und dann mir mal so richtig Gedanken zu machen. Und dann war ich auf einmal mit 23 in der Elternzeit. Und irgendwie war mein Leben so auf Pause auch so ein bisschen, ne? Meine Freunde haben irgendwie weiter studiert, die haben ihren Master gemacht, manche haben angefangen zu arbeiten, es ging irgendwie weiter. Und ich hatte halt auf einmal dieses Baby gehabt, und musste mir dann überlegen, wie ich jetzt irgendwie weitermache.
Was hat dir da geholfen?
Ganz extrem mein Mann. Auch jetzt noch, also man sieht auf Social Media immer nur mich, aber das ist zu 100% ist das unser gemeinsames Ding, was wir machen. Und ohne ihn hätte das niemals so funktioniert. Niemals.
Was ist seine Rolle?
Er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und er ist halt der BWLer sozusagen.
Der BWLer, den du dann gefunden hast.
Genau, der macht das ganze Finanzielle, aber er ist auch, er ist ein wahnsinnig mutiger Mensch, er ist ein wahnsinnig optimistischer Mensch. Er ist total der Macher, er ist total kreativ, also er ist in so vielen Prozessen mit drin. Er hat das von Anfang an so krass supportet und auch durch viele Tiefschläge, durch die wir gegangen sind, zu denen ich dann auch noch kommen kann, hat er das so toll mit mir gemacht. Und da, also ich weiß auch nicht, ob das jeder andere Partner so gemacht hätte.
Ja. Krass. Okay, das heißt, du warst dann erstmal zu Hause mit deiner Tochter.
Richtig.
Wie ging's dir da und wie ging's von da weiter?
Es war auch Corona gewesen zu der Zeit. Okay. Das heißt, ich glaube, das war eigentlich gut, weil das Leben war sowieso nicht ganz normal. Und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass ich gar nicht so viel verpasse, weil keiner konnte ja irgendwie reisen oder irgendwie jetzt verrückte Sachen machen. Und das hat mir geholfen. Und ich glaube, ich habe dann auch, ich habe mir gesagt, gut, ich habe jetzt das Jahr irgendwie, was ich jetzt auf jeden Fall zu Hause bin. Und danach ist mein Leben ja nicht vorbei. Und dann gucke ich halt weiter. Und tatsächlich bin ich aber auch in der Elternzeit nie zur Ruhe gekommen. Ich glaube, das ist halt total anders, wenn man irgendwie wahrscheinlich mit Mitte 30 dann sagt, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen Karriere gemacht, jetzt bekomme ich ein Kind. Und so stelle ich mir vor, dass du dich dann in der Elternzeit richtig darauf nur konzentrieren kannst. Und es war bei mir halt nicht so. Ich hatte total den Tatendrang. Ich war so, ich kann jetzt nicht hier den ganzen Tag zu Hause sitzen, obwohl ein Baby natürlich auch viel Arbeit ist. Aber ich war irgendwie, ich war halt einfach nur nicht an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nur Mama sein. Und dann habe ich auch schon da angefangen und da war immer noch dieses, was ist mit dem Startup eigentlich, was ich machen wollte. Und da habe ich tatsächlich dann, das war auch über Social Media, habe ich was gesehen aus UK, also Großbritannien, wo es auch so Brownie-Boxen gab. Dann habe ich da, dann hat mich das irgendwie total gecatcht. Und dann habe ich total angefangen zu recherchieren. Ich habe Marktrecherche gemacht. Ich habe mir angeguckt, was gibt's eigentlich in Europa für Lösungen? Gibt es sowas schon in der Art? Und könnte man das irgendwie umsetzen? Und das hat mich so gecatcht. Und das hat mich nicht mehr losgelassen.
Krass. Ja. Und dann?
Ja, also dann hatten wir sehr viele Hürden gehabt, ne, weil also eine ganz große finanzielle Hürde natürlich, weil ich war in der Elternzeit, aber ich habe ja nicht gearbeitet. Das heißt, dann kriegt man einen Mindestsatz von 300 Euro. Mein Mann hat studiert, der war Student gewesen. Ja, das heißt, ich habe auch zum Beispiel kein Hartz IV bekommen, weil wir als Wohngemeinschaft, er ist Student, wenn, dann hätte er BAföG bekriegen müssen. Das ist ja manchmal, dass die Sozialleistungen sich so gegenseitig ausschließen. Und das heißt, wir haben auch, sag ich mal, vom Staat einfach unglaublich wenig Unterstützung bekommen. Ja, obwohl ich dann auch immer denke, wir sind zwei Akademiker, die Kinder kriegen, eigentlich ist es ja das, was sich auch immer so ein bisschen gewünscht wird in der Gesellschaft. Aber wir hatten einfach wirklich, wirklich wenig Geld gehabt zu der Zeit. Und das macht es natürlich auch nochmal total schwer, was aufzubauen. Dann halt wenig Zeit auch, ne, weil ich hatte ja noch irgendwie auch das Baby gehabt. Und ich hatte auch in dem Markt auch kein Wissen gehabt. Ne? Also ich meine, Ernährungswissenschaften, da stellt sich, glaube ich, jeder ein bisschen was anderes vor, aber es ist am Ende halt doch die Naturwissenschaft. Ich habe bei Biochemie, es geht sehr viel um irgendwelche Kreisläufe und das hat am Ende des Tages gar nichts zu tun mit Backen, ja, oder mit irgendwie Backwaren oder Gastronomie oder Bäckerei oder so. Das ist was ganz anderes.
Das heißt, ich stelle mich dich jetzt vor in der WG mit Baby, super wenig Geld. Du siehst aber diese Brownie-Box und denkst dir, geil, irgendwie da ist was, das geht mit mir in Resonanz. Gibt's das überhaupt schon in Deutschland oder EU? Und was ist dann passiert?
Also wir haben dann nicht mehr in der WG gewohnt, glücklicherweise, sondern wir hatten dann so eine ganz kleine 40 Quadratmeter Wohnung oder so in Wiesbaden gehabt. Und ich habe dann angefangen, ich habe mir als erstes so Bücher gekauft so über Startups, so Lean Startup, wie du irgendwie so Canvas machst und so weiter. Und habe da halt erstmal ganz viel Zeit auch, sag ich mal, in die Theorie gesteckt, weil ich ja praktisch eigentlich noch gar nichts umsetzen konnte. Mhm. Und dann ging es eigentlich los.
Was hat dir da am meisten geholfen in der Theorie? Gab es da irgendwas, wo du sagen, also so eine Business Canva, hat dir das geholfen oder hat es dich mehr verwirrt?
Also ganz ehrlich, es hat mich eigentlich nicht weitergebracht. Also ich würde auch jetzt nicht unbedingt empfehlen, so viel Zeit in die Theorie reinzustecken. Man muss es halt wirklich einfach machen. Für mich war es damals aber gut, weil ich konnte praktisch halt einfach noch nichts umsetzen. Und das hat aber diese Idee halt einfach weiterleben lassen in mir. Und das hat so dieses Jahr auch irgendwo überbrückt, bis ich halt anfangen konnte, auch wirklich aktiv zu werden.
Gab es ein Buch, was dir geholfen hat?
Ich habe eins gelesen, das 4-Stunden-Startup. Da ging es halt auch so ein bisschen darum, wie du nebenbei habe ich schon so ein paar Sachen von mitgenommen, aber so richtig würde ich sagen.
Ja, die Praxis ist dann was anderes, ne? Als das, wie es im Buch steht.
Ja, ja, okay. Am Ende dann schon. Okay. Ja.
Und dann war das Jahr vorbei und wie ging es dann weiter?
Genau, und dann haben wir auch gedacht, okay, wir brauchen halt auch ein bisschen Unterstützung. Wir sind dann nach Mannheim umgezogen, wo meine Schwiegereltern wohnen. Weil ich wusste natürlich auch, wenn ich jetzt hier ein Unternehmen aufbauen möchte, dann kann ich das auch nicht mit 20 Stunden die Woche. Ne, da muss ich halt irgendwie gucken, wie ich das mache. Und da hatten wir dann halt auch den Support gehabt. Und dann hat mein Mann angefangen, Vollzeit zu arbeiten, hat uns dann so weit finanziert, wie es halt geht, irgendwie mit einem Einstiegsgehalt. Und dann ging es eigentlich los. Also ich habe dann auch am Anfang probiert, Produzenten zu finden. Es war ursprünglich überhaupt gar nicht geplant, dass wir das selber produzieren. Ja, also eigentlich hätten wir super gerne mit einer Bäckerei zusammengearbeitet oder mit einer Konditorei, die das Ganze für uns backen und das Ganze Fulfillment machen. Ja, und wir eigentlich, sag ich mal, wie das auch im Normalfall bei einem Startup so ist, ja, du hast einen Produzenten, du hast jemanden, der die Logistik macht und du machst den Onlineshop und das Marketing vielleicht, ne? Jetzt mal so ganz, ganz grob gesagt. Und da hat es aber schon angefangen, dass da keiner an uns geglaubt hat. Null. Also auch jetzt die Bäckerei- und Konditoreibranche ist halt auch ein bisschen, sage ich mal, eingestaubt. Oder ja, da sind halt noch viele,
ein anderes Jahrhundert. Ne?
Genau, da sind halt viele Traditionsunternehmen, Familienunternehmen. Und die haben sich nicht vorstellen können, dass man online sowas verkaufen kann. Dass das funktioniert. Ne? Und das Problem ist ja, wenn du nicht daran glaubst, dann wirst du halt auch nicht produzieren. Vor allem, wenn da noch nicht so viel dahinter ist. Ne?
Gab es da einen Moment, wo du geglaubt, wo du selber fast aufgehört hättest, dran zu glauben, wenn dir so viele sagen nein?
Ja, also es gab schon, ich würde sagen, es gab schon viele Momente auch auf lange Sicht, wo ich immer wieder dachte, so irgendwie, ich glaube, das wird nichts. Und ich glaube, das ist aber auch so wichtig, das den Leuten da draußen mitzugeben, dass das auch total normal ist und dass es aber auch nicht bedeutet, dass du dann aufgibst. Also ich hatte total viele Tiefs und dann habe ich irgendwie einen Abend geweint, aber am nächsten Morgen bin ich trotzdem aufgestanden und habe gesagt, so, und jetzt probier's halt eben nochmal. Und ich hatte halt immer das Mindset, oder ich habe auch jetzt noch das Mindset, dass du nicht scheitern kannst, wenn du halt nicht aufgibst. Und ich bin auch immer mit einer Erwartungshaltung da reingegangen, dass es nicht einfach wird. Ich glaube, das ist auch total wichtig, weil dann ist auch die Frustration nicht direkt so hoch, dass du halt sagst, ich schmeiß das jetzt irgendwie hin.
Mit wie vielen Leuten hast du da ungefähr geredet? Mit wie vielen Bäckereien, Konditoreien? Also wie viel Neins hast du dir gegeben?
Ich würde sagen, es war überschaubar gewesen. Das Problem war ja auch, wir konnten ja, also in Deutschland ist es ja sowieso so, dass kleinere Betriebe eher aussterben und es eher, sag ich mal, die Großbäckereien gibt. Wir wussten aber, wir müssen irgendwie klein anfangen. Und da war es schon relativ überschaubar gewesen. Und dann war es schon relativ schnell, dass ich auch gemerkt habe, so irgendwie, wir kommen da nicht weiter. Und dann haben wir auch gesagt, was wäre denn, wenn wir irgendwie eine eigene Produktion machen?
Krass. Ja. Was hat dein Mann gesagt zu der Idee, auch am Anfang? Also als du meintest, ihr macht jetzt, ihr verschickt jetzt Brownies. Was war seine erste Reaktion?
Ja, ich würde sagen, er war schon überzeugt von der Idee, aber er war, also so wie er aufgewachsen ist, war für ihn Unternehmertum eigentlich keine Option gewesen. Und er hat so eine krasse Entwicklung durchgemacht in den letzten Jahren, weil jetzt ist er so total leidenschaftlicher Unternehmer. Und das hat am Anfang auch ein bisschen gedauert, weil er war da nicht so auf einer Wellenlänge mit mir. Er war dann schon so, ja, cool. Aber er hat noch nicht so dafür gebrannt wie ich. Und das hat sich dann aber halt auch entwickelt, ja, dass er immer mehr gesagt hat, so, und jetzt hat er da voll Bock drauf, irgendwie mitzumachen. Und er sieht da voll die Vision. Und das war bei ihm schon eine Transition. Da war ich halt schon an einem anderen Punkt gewesen.
Mhm. Ja. Okay. Das heißt, du bist dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, okay, die Strategie funktioniert nicht, es mit Bäckereien zu machen, vielleicht selber produzieren.
Genau.
Und dann?
Ja. Ja, und das dann ging es auch erstmal richtig los mit der Katastrophe. Weil dann
wenn man wüsste, was ja, käme, genau. Würde man es nicht machen.
Nee, das ist absolut. Also wenn ich das gewusst hätte, was das alles wird, ja. Nee. Man muss ja auch dazu sagen, in Deutschland darfst du ja auch zum Beispiel gar keinen Kuchen verkaufen, wenn du keinen Meister hast. Und da musste ich zum Beispiel auch eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Und musste da auch monatelang drauf warten, musste da vorher Geld für zahlen. Das wären alles so Punkte, wo ich dachte, ja, wenn die jetzt sagen nein, dann kann ich das ja auch nicht machen. Ne? Und dann hast du natürlich in Deutschland, was ja auch gut ist, hast du natürlich sehr strenge Richtlinien, was die Räumlichkeiten angeht. Ja, das, die Nutzung vom Bauamt muss das alles geregelt sein. Da müssen halt ganz viele Sachen stimmen. Ja, und als Laie musst du dich da auch erstmal irgendwie reinfinden. Und dann brauchst du natürlich Räumlichkeiten, die erstmal irgendwie auch bezahlbar sind, ne? Weil wir hatten ja gar kein Kapital gehabt. Und dann hatten wir uns auch einiges angeguckt. Es gibt also bei uns unglaublich viele leerstehende so Bäckereien oder Metzgereien. Aber die waren teilweise halt in so einem schlechten Zustand, weil da halt seit 10 Jahren nichts mehr gemacht wurde dran, dass wir gesagt haben, das können wir jetzt halt auch nicht machen. Dann haben wir eine alte Metzgerei gefunden, die, wo wir gesagt haben, okay, das geht. Da ist noch die Elektronik und alles in Schutz. Wir haben die Wasseranschlüsse. Wir müssen ein bisschen was renovieren. Das kriegen wir selber hin. Es war ganz, ganz, ganz klein. Und da haben wir dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie 200, 300 Euro Miete im Monat gezahlt.
Krass.
Das ging dann halt auch noch, ne? Also von dem, von was wir zum Leben hatten, haben wir das halt dann auch noch abgeknöpft. Und dann haben wir halt gesagt, so, und jetzt starten wir erstmal und gucken mal.
Okay, wie habt ihr dann gestartet? Also hast du dann schon einen Online-Shop quasi gehabt, also dass man irgendwo kaufen konnte? Wie hast du Menschen erreicht?
Genau, also der Plan war eigentlich schon von Anfang an, irgendwie Leute über Social Media auch ranzukriegen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Ich glaube, das kennt auch irgendwie jeder Unternehmer. Dass man schaut sich ja Social Media jahrelang an. Man ist ja immer Zuschauer. Und dann kommt man relativ schnell, finde ich, da rein, dass man denkt, so, ja, das ist ja nicht so schwer. Also da kriegen ja welche Millionen Aufrufe, das kriege ich ja auch irgendwie hin. Und dann aber zu merken, so, es ist doch ganz schön schwer. Es ist doch ganz schön schwer. Und ich hatte einen Online-Shop gehabt, aber da ist halt niemand draufgekommen. Und es hat niemand interessiert. Und wir haben gar keine Leute erreicht. Ja, und so vergingen die ersten Monate eigentlich damit, dass man irgendwie Freunde, Familie was bestellt haben, so für den Support. Aber dass wir überhaupt niemanden erreicht haben und gar nicht Geld eingenommen haben.
Okay, also das heißt, ihr habt jetzt diese alte Metzgerei umgebaut zu einer kleinen Bäckerei.
Ja.
Du hast die Genehmigung bekommen, dass du das machen darfst. Ja. Aber Instagram war wahrscheinlich gerade noch, ne, hast du wahrscheinlich in dem Moment mit angefangen dann so ungefähr. Und aber nimm mich mal mit in deinen Alltag. Also wie war dann dein Alltag? Bist du dann da reingegangen hast gewartet, dass eine Bestellung reinkommt und das dann gemacht? Oder wie war das?
Ja, also man muss ja auch dazu sagen, ich hatte ja auch immer nur Zeit von 8 bis 14 Uhr, wenn meine Tochter halt in der Betreuung war, ne? Und dann habe ich mal eine Bestellung irgendwie gemacht und habe dann mir überlegt, was ich mache. Ich habe dann vielleicht so ein bisschen am Online-Shop gearbeitet. Ich habe meinen LinkedIn-Beitrag geschrieben. Und
aber woher wusstest du, wie man die Brownies macht?
Ich bin Hobbybäckerin.
Ach so, okay. Gut, das Detail hat mir gefehlt. Genau, okay, ja, alles klar. Ja, okay.
Doch. Ich habe schon im Vorfeld auch ganz viel ausprobiert, ganz viel gebacken. Okay.
Das heißt, du hast ganz viel Brownies getestet.
Genau. Ja, okay. Und auch schon ganz viel getestet mit dem Versand und so. Das haben wir schon alles geguckt, dass das funktioniert.
Okay, das heißt, das hattest du vorher schon die ganze Zeit gemacht.
Ja, genau. An Freunde. Auch in der Elternzeit, ne? Wo ich zu Hause noch war. Und
okay.
Ja, hatte ich das schon ganz viel gemacht.
Also hast du doch praktisch auch was gemacht.
Ja, stimmt. Ja, theoretisch habe ich das schon praktisch gemacht. Ja.
Okay, das heißt, zu Hause hast du dann schon angefangen, Brownies zu backen. Hast sie geguckt, wie könnte eine Verpackung aussehen?
Genau.
Wie bleiben die da drinnen? Wie fallen die nicht raus? Schmecken die noch, wenn sie angekommen sind?
Richtig. Ja, das war schon auch sehr herausfordernd gewesen. Ja, ja.
Was hat dir dabei geholfen? Also
mein Mann. Also doch, also jetzt bei den Rezepten und so, das habe ich schon alles selber gemacht. Da hatte der jetzt nichts zu tun, aber jetzt gerade so verpackungsmäßig war ich dann schon so ein bisschen Ingenieur, ne? Das kannst du vielleicht mal so einen Prototyp bauen. Und da hat er dann schon auch mitgemacht, ja. Haben wir auch an seine Freunde verschickt und so. Das war dann schon.
In welchem Jahr sind wir jetzt gerade?
Also, meine Tochter ist auf die Welt gekommen, 2021. 2022 haben wir dann so langsam gestartet, aber hat es halt nicht funktioniert. Und dann war eigentlich 2023 das Jahr, wo es funktioniert hat.
Was ist passiert zwischen es hat nicht funktioniert und es hat funktioniert?
Ich habe Social Media verstanden.
Hm.
Also das heißt, ich habe ja auch Instagram am Anfang. Das ist so, wenn ich mir das überlege, so absurd. Aber ich dachte ja, ich muss total den professionellen Social Media Auftritt machen. Und dann guckst du dir ja andere Unternehmen an und siehst ja, die posten Produktbilder und die zeigen so dieses ganz professionelle, distanzierte Unternehmen und zeigen ja vielleicht dann auch nicht die Person dahinter oder so, ne? Und man muss halt sagen, damit erreichst du niemanden. Und generell mit Beiträge posten erreichst du niemanden. Du musst halt Videos machen. Und dann kannst du auch keine Videos machen, wo du nur deine Produkte zeigst, weil da denkt ja jeder oder sieht ja jeder, das ist Werbung, sondern du musst den Leuten halt irgendwas geben. Und das hat gedauert, bis ich das verstanden habe und bis ich mich auch dazu überwinden konnte, das auch zu machen und mich selber vor die Kamera zu setzen und mein Gesicht zu zeigen und meine Geschichte zu erzählen vor allem. Das hat gedauert, aber als ich das gemacht habe, hat das von Anfang an super krass funktioniert.
Crazy.
Ja.
Verrückt. Das heißt, so spannend auch eigentlich, ne, so, also wie viele Rollen du dann auch hast, ne, in einem Startup. Also ne, ja, du bist sozusagen die Visionärin, du bist die Bäckerin,
ja,
die Produktdesignerin, aber du musst natürlich die Metzgerei noch renovieren und
ja, das Marketing.
Und das Marketing und dann sozusagen selber das Social Media auch zu machen.
Ja.
Krass. Und hast, war das dann so dieser Hockeystick-Moment so ein bisschen, wo du dann gemerkt hast, okay, über Social Media?
Ja.
Okay.
Total. Also ist auch jetzt so, dass wir ja gar keine Werbung schalten. Gar nicht. Sondern dass alles über organische Social Media reinkommt. Es kommt alles über die Videos rein, die ich mache.
Wie viel Brownies machst du ungefähr am Tag?
Also mittlerweile, ja genau, mittlerweile habe ich glücklicherweise ein Team. Also habe auch, wir haben einen Bäcker und eine Konditorin. Okay. Also wir haben Leute, die das wirklich auch gelernt haben. Und das macht tatsächlich auch einen gigantischen Unterschied. Ne? Das ist schon was anderes, als wenn man Hobby, als wenn man Hobbybäcker ist und auf einmal meint, man muss halt so solche Mengen auch machen. Was genau wir am Tag machen, das ist also ganz schwer zu sagen.
Also ungefähr, wenn jetzt so, also in den Reels, es sieht so viel aus, so ich überdenke, crazy, was so.
Es sind wahrscheinlich immer so 1000 bis 2000 krass. Gebäckstücke. Also wir machen ja krass, nicht nur Brownies, also sondern auch Cookies. Viel.
Ja. Crazy.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich immer mehr. Je ja, nachdem wahrscheinlich auch, wenn ein genau, Event ist, ihr macht ja auch immer ja, so Special-Sachen.
Die dann. Anlässe sind natürlich ja, super krass. Also jetzt sowas wie Muttertag, da waren wir so schnell ausverkauft. Wir hätten da wahrscheinlich das Zehnfache verkaufen können.
Crazy.
Konnten aber es geht wir aber dann gar nicht, weil ne? wir natürlich weil limitiert sind auch.
Ja, klar.
Ja.
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 Okay, das heißt 2022, nochmal kurz, gab es einen Moment, wo du gedacht hast, also wenn da eine Durststrecke ist von Monaten, wo nur Family und Friends bestellen und mal irgendwie eine Bestellung irgendwie von jemandem reinkommt, wo man den Namen nicht kennt. Wie bist du damit umgegangen und was hat dich weitermachen lassen?
Also es gab auf jeden Fall auch, wo ich dann auch mit meinem Mann geredet habe und gesagt habe, so okay, und wenn jetzt in den nächsten Monaten, wenn wir es nicht hinkriegen, dann müssen wir es irgendwo auch sein lassen, weil das frisst ja die ganze Zeit Geld auch, ne? Geld, was wir eigentlich auch nicht so haben. Und ich finde, man muss allem irgendwie eine Chance geben, aber ich finde, man muss auch wissen, wenn es vielleicht nicht geklappt hat. Ja, und ich habe dann aber gesagt, ich möchte jetzt nochmal einen Relaunch machen. Ich möchte jetzt nochmal offline gehen. Ich möchte jetzt nochmal mir die Zeit nehmen und zu überlegen, warum hat das nicht funktioniert? Wir haben dann nochmal die Verpackung angepasst, weil das hat man auch nicht so erkannt. Wir haben ja super low budget gestartet. Das heißt, wir hatten einfach einen weißen, ungebrandeten Karton. Und das hast du auch nicht erkannt, weil ja auch jetzt dieses Online-Kuchen verschicken nicht so populär ist. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist zwar super teuer, so gebrandete Verpackungen zu machen, aber dann müssen wir das am Anfang halt machen. Und es war wirklich auch, wir hatten am Anfang so eine kleine Stückzahl, dass allein die Verpackung hat uns 5 Euro gekostet. Und wir haben ja eh, sag ich mal, von der Marge her ein handgemachtes Produkt, Lebensmittel, das ist eh überschaubar. Ne? Also wir haben am Anfang dann, als wir so kleine Margen haben, sind wir eigentlich bei 0 rausgekommen.
Ja, klar.
Weil wir haben halt gesagt, wir müssen das jetzt damit nochmal probieren.
Krass.
Und das war die beste Entscheidung. Und ich glaube auch immer, was ganz wichtig ist, man darf nicht aufgeben, aber man muss auch Sachen ändern zwischendrin, wenn es nicht funktioniert.
Das heißt, wenn jemand jetzt gerade zuhört und an so einem Punkt ist, wo er oder sie denkt, so, es wird irgendwie nicht besser, wäre deine Empfehlung zu sagen, guck nochmal, was nicht funktioniert, also guck wirklich genau hin, ja, was kannst du optimieren?
Ja.
Und give it like one big try.
Ja, auf okay, jeden Fall. Also ich glaube, wir müssen, oder das ist ja auch so ein bisschen das teilweise Problem in Deutschland mit der Fehlerkultur. Und es gibt ja so ganz viele coole, inspirierende Quotes auch irgendwie, fail fast, fail cheap. Ja, oder dass du halt, umso mehr Fehler du machst, umso schneller lernst du. Und du musst halt eigentlich relativ schnell in diese Lernkurve auch irgendwo reinkommen. Und umso mehr verschiedene Sachen du ausprobierst, umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du dann was machst, was halt funktioniert. Und deswegen glaube ich, es bringt nichts, wenn du jetzt stumpf jahrelang das Gleiche probierst, was nicht funktioniert. Ja, du musst ja, dann irgendwie was ändern dann. Und dann erhöhst du deine Wahrscheinlichkeit natürlich total.
Okay, das heißt, ihr habt dann sozusagen Rebranding oder kein Rebranding, aber ihr habt angefangen zu branden.
Ja, eigentlich schon, ja.
Und war das auch schon der Moment, wo du dann selber angefangen hast, in Social Media präsenter zu werden? Oder wann war der Moment?
Genau, das war dann eigentlich mit diesem Relaunch gewesen, okay, dass wir da dann alles umgestellt hatten. Und das dann auch in Kombination einfach wirklich, wirklich gut funktioniert hat.
Und weißt du noch, was, also was waren deine Gedanken, als es darum ging, okay, jetzt muss ich selber vor die Kamera und irgendwie, weil das ist ja dieses ja. in die Sichtbarkeit kommen. Ja. Also ich kenne das aus meiner ja. Community, ist so ja der größte Pain.
Ja.
Ne? Und was dann oft dazu führt, dass die Leute eben nicht rausgehen, weil sie eben selber nicht in die Sichtbarkeit gehen wollen.
Ja. Also die allerersten Videos, da hat man tatsächlich auch nicht mein Gesicht gesehen, sondern da habe ich dann irgendwie so, komm, wir packen eine Bestellung zusammen. Und dann hat das mein Mann irgendwie so gefilmt über meinen Rücken. Und ich habe aber von Anfang an die Videos vertont und habe dann was dazu erzählt. Und dann kam das halt immer mehr, dass ich mich immer mehr gezeigt habe. Und das war auch nicht von jetzt auf gleich, sondern das war dann immer so ein bisschen mehr. Und das war dann auch, also die ersten Videos hat alle mein Mann gefilmt. Und dann habe ich aber irgendwann angefangen, die selber zu filmen, auch teilweise aus Zeitgründen oder so. Und habe dann aber auch gemerkt, ich habe ja eigentlich die Kontrolle darüber. Das heißt, ich sehe da jetzt irgendwie blöd aus oder das ist jetzt keine gute Szene, dann nehme ich die halt nicht. Ich schneide das ja am Ende zusammen, ich habe ja die Kontrolle. Und ich muss sagen, dass es mir auch bis heute, ich mache keine Stories, wo ich in die Kamera rede, weil mir das schwer fällt. Aber dieses, dass ich mich filme und am Ende mir aussuchen kann, was ich davon zusammenschneide und dann am Ende ja auch vertone, das heißt, ich habe ja gar nicht diesen Moment, wo ich total präsent sein muss und das Richtige sagen muss. Und das gibt mir so die Kontrolle, wo ich sage, damit bin ich voll fein.
Okay, also für dich, du musst dich einfach sicher damit fühlen und dann, okay. Also, wir sind jetzt 2023 wahrscheinlich, mehr oder weniger.
Ja.
Seid ihr immer noch in der gleichen Location?
Ja.
Okay.
Genau.
Das heißt, du gehst da morgens rein, 8.15 Uhr.
Ja.
Guckst, welche Bestellungen sind da.
Richtig.
Okay, und am Anfang, was waren das dann, 10 oder so? Oder?
Ja, am Anfang habe ich dann auch noch so, da gibt's auch noch so Videos, da habe ich so Strichlisten gemacht. Wir haben ja auch so Boxen dann mit verschiedenen Sorten. Dann habe ich so, wir haben jetzt 10-mal die Sorte und 11-mal die Sorte. Und also mittlerweile haben wir das ja, das ist jetzt ein bisschen anders. Und wir müssen ja hunderte Bestellungen runterziehen und die Daten halt irgendwie übermitteln, was wir jetzt dann brauchen für den Tag. Aber so hat das angefangen, ganz, ganz simpel. Und damals hat auch mein Mann natürlich noch Vollzeit gearbeitet. Ne, das hat er immer noch kein Geld, sage ich mal, eingebracht. Und dann sind aber die ersten Videos auf Social Media so gut gelaufen, dass wir auf einmal sehr viele Bestellungen bekommen haben.
Und was, das ist ja dann auch so ein Moment, dann passiert eigentlich das, was man sich wünscht.
Ja.
Und dann denkt man, shit,
ja.
mache ich das jetzt?
Absolut.
Ich habe nicht genug Mehl.
Ja, absolut. Ja, okay. Das war dann das neue Problem, sage ich mal, dass wir... dann hatten wir Videos, die sind viral gegangen, also die hatten 1 Million Aufrufe. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das jetzt ausverkauft machen. Das schaffen wir ja gar nicht. Und dann haben dann angefangen, so einen Kalender im Warenkorb einzupflegen, dass du dann immer, wenn ein Tag ausverkauft war, bist du auf den nächsten gesprungen. Und da waren wir so schnell, waren wir dann 4 Wochen im Voraus ausverkauft. Ja.
Krass.
Ja. Und dann hatten wir aber auch so viele Bestellungen und dann habe ich dann zu Max gesagt, ich schaffe das nicht mehr. Wir waren trotzdem nicht an dem Punkt, dass wir jemanden einstellen konnten. Aber dann war klar eigentlich gewesen, er muss kündigen.
Krass.
Seinen sicheren Job und wir müssen da jetzt beide all in gehen.
Krass. Und wie war das? Wie war das für ihn?
er ist eine sehr mutige Person. Also ich glaube, er hat auch von sich auch immer gesagt, wenn das anfängt zu laufen, dann wird er damit reingehen.
Ja.
Und natürlich ist das, war das natürlich ein finanzielles Risiko. Aber ich muss auch sagen, wir waren es auch gewohnt, einen total niedrigen Lebensstandard zu haben und mit ganz wenig Geld klarzukommen, dass mir das gar nicht so viel Angst gemacht hat. Weil wir wussten ja tatsächlich auch nicht, geht das jetzt so weiter. Hätte ja auch sein können, dass ein Video viral geht und danach nicht mehr. Aber ich glaube, in so Momenten musst du dann einfach dran glauben. Du musst dann halt mutig sein. Es ist halt, und wenn er das nicht gemacht hätte und wenn wir nicht auch diese vielen Bestellungen angenommen hätten. Ja, wir haben das ja irgendwie gebraucht, auch dass mal Geld reinkommt, dass wir reinvestieren können und so weiter. Das war ein total wichtiger Moment gewesen.
Crazy. Das heißt, er hat dann gekündigt, ist reingekommen und dann standet ihr beiden zu zweit erstmal und habt gebackt und,
ja,
und gebacken
haben alles
gemacht. Und verpackt und eure Tochter war in der Kita und mitgebacken.
Ja, die war teilweise war sie auch mit dabei, aber tatsächlich
beste
war dann
Kindheit auf jeden Fall die ganze Zeit mit Teig.
Genau, ja. Aber tatsächlich war da dann, also es war wirklich extrem hart. Und wir hatten auch den unglamourösesten Gründeralltag, den man sich vorstellen kann, weil ich weiß nicht, ich habe mir Gründer auch immer so ein bisschen vorgestellt, die sitzen dann in so einem Café oder sitzen irgendwie auf Bali mit ihrem Laptop und machen da irgendwie, machen ihr Ding, haben ja alles eigentlich ganz gut outgesourced, ja. Und wir haben da wirklich, also es gab Wochen, haben wir beide zusammen mit 12 Stunden gearbeitet am Tag, um das zu schaffen überhaupt. Ja, und dann war sie bei ihren Großeltern gewesen, wo sie auch total gerne immer war, und wo, was für mich als Mama aber auch schwer war, natürlich, ja. Und für mich war dann auch immer wichtig, okay, das ist jetzt nur gerade jetzt und wir stellen jetzt schnellstmöglich jemanden ein, dass wir das nicht mehr machen müssen, dass ich sie wieder vom Kindergarten abholen kann.
Und wen habt ihr als erstes eingestellt und wie war das für dich? Ich finde, das ist ja immer so der erste ja. große Schritt, oder? Wo ja. man jemanden ja. einstellt.
Ja. Ja, das war tatsächlich eine Bekannte von mir. Mhm. Und das war schon auch verrückt irgendwie. Das war schon verrückt, weil wir dann auf einmal war das ja nicht mehr nur, wo wir uns irgendwie finanzieren mussten mit, sondern halt auch sie. Mhm. Und das war auch ein bisschen scary.
Krass.
Ja.
Crazy. Also ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie cool auch. Also wie, was für eine inspirierende Story. Ich feiere das so krass. Okay, das heißt, ihr seid jetzt an dem Punkt, Instagram bringt euch Leute rein, ihr seid für einen Monat ausverkauft, dein Mann ist jetzt mit drinne. Wie hat sich deine Rolle da vielleicht dann auch drin verändert? Also backst du heute noch oder bist du mittlerweile eher so, was das Marketing und die Visionärin ist?
Ja, also ich backe super gerne und ich arbeite auch super gerne mit in der Bäckerei. Aber ich kann das natürlich auch nicht mehr so machen. Also meine Rolle hat sich in der Hinsicht dann einfach verändert, dass das einfach nicht schlau ist, den CEO in die Bäckerei zu stellen. Das muss man einfach sagen. Also es gibt schon Tage, wo ich mitmache oder wenn mal Personal auch irgendwie knapp ist oder so, mache ich super gerne mit. Aber ich muss schon viel Bürokratisches machen, Strategisches machen, wenn es um Weiterentwicklungen geht. Also hat sich in der Hinsicht schon stark verändert. Und ja, andererseits sind wir jetzt natürlich auch an einem Punkt, wo wir jetzt, sag ich mal, auch nicht mehr angewiesen sind auf die Großeltern zum Beispiel, sondern ich kann jeden Tag meine Tochter abholen vom Kindergarten. Und das ist für mich ein total großer Luxus, dass ich jetzt mittlerweile beides haben kann, dass ich Mama sein kann und ich habe mein Unternehmen. Und das war ja ganz lange, wo ich natürlich auch dachte, so geht das überhaupt? Ne? Man ist ja immer so ein bisschen zerrissen auch in der Hinsicht.
Ja. Hast du da für dich deinen Frieden mitgefunden mit dieser Zerrissenheit? Oder?
Ja, ich glaube, ich hatte schon auch zwischendrin Probleme damit gehabt, würde ich sagen. Ich glaube aber auch, dass es meiner Tochter, sage ich mal, nicht geschadet hat, dann ein paar Wochen irgendwie mehr fremdbetreut geworden zu sein. Und ich glaube, dass meine Tochter sehr viel davon haben wird, dass ich meinen Träumen nachgegangen bin und dass ich, glaube ich, auch in der Hinsicht einfach ein sehr glücklicher Mensch bin, weil ich mich nicht vielleicht auch komplett aufgegeben habe für die Mutterrolle. Und dementsprechend habe ich ein bisschen gebraucht, aber ich würde sagen, ich habe meinen Frieden damit gemacht.
Und gab es, also weil ich stelle mir auch so ein bisschen, manchmal ist es ja so, man liebt, was man tut. Und wenn du es dann aber tun musst,
ja,
wird es ja plötzlich wie zu so einer Art Bürde oder ja, ne, dass man so ein bisschen, gab es bei dir in dem Moment, wo du dachtest, boah, wenn ich jetzt heute noch einen Brownie backen muss,
ja.
klatsche ich den gegen die Wand.
Ja, definitiv, definitiv. Also wir konnten auch Brownies nicht mehr sehen irgendwann. Also echt, das war schon, und das Schlimme war ja auch, als wir dann diesen großen Erfolg hatten, konnten wir das überhaupt nicht genießen. Wir konnten das überhaupt nicht feiern, weil wir so am Limit waren, weil es dann doch auch, ist ja auch eine körperliche Arbeit, ne, wo du dann jeden Tag dahin musst und so weiter. Wir müssen immer frische Backwaren versenden und so. Das war immer ein Zeitdruck gewesen, weil man hat ja bestimmte Uhrzeiten, bis wann man die Pakete abgegeben haben muss und so. Und das war so ein Stress gewesen, dass wir das gar nicht genießen konnten, weil ja auch immer klar war, mit jedem Video, was viral geht, was Bestellung reingeht, ist ja auch das Arbeitspensum höher. Ja, das ist ja ganz anders als jetzt ein Unternehmen, was einen Produzenten hat und einfach sagt, ja, jetzt produzieren einfach mehr für uns. Ne? Und das ist auch heute tatsächlich noch so mit einer eigenen Produktion, dass diese Tage wie Muttertag oder Ostern sind natürlich total toll, aber sind natürlich auch eine große Belastung, weil man versucht ja auch möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, eine Box zu bekommen. Ja, wir kriegen unglaublich viele E-Mails immer, nachdem wir ausverkauft sind. Oh, ist nicht doch noch möglich und so. Und dann sind diese Tage schon, sind nicht ohne. Ja.
Krass, würdest du dir wünschen, rückblickend, du hättest dir mehr Raum genommen, das zu genießen dann oder zu feiern in so einem Moment, wenn so der erste Ausverkauf, dass man das wenn du es nochmal machen könntest, dass du es mehr nochmal innegehalten hättest und es, ja.
Ich glaube, es wäre einfach nicht möglich gewesen, glaube ich. Also ich hatte dann schon meine Momente, ich weiß dann auch noch, wie ich dann irgendwie zur Arbeit gefahren bin im Auto und dann kurz so gedacht habe, so, das ist so krass. Das ist so krass. Und dann habe ich auch so ein bisschen, sind mir so ein bisschen Tränen gekommen, weil ich so, weil wenn man so lange auch von sowas träumt und dann, ich kann, also auch jetzt ist es manchmal so, dass ich das nicht so richtig realisieren kann, dass ich das eigentlich geschafft habe auch. Weil es hat ja auch lange gedauert, ne? Es war ja auch nicht von heute auf morgen. Und das sind so die kleinen Momente für mich, glaube ich. Ich brauche das gar nicht, glaube ich, so groß zu feiern.
Super schön. Was ist jetzt die Vision? Wo geht's hin mit euch?
Oh, wir haben ganz viel vor. Also ich sag mal so, auch die Reichweite auf Social Media eröffnet natürlich ganz, ganz, ganz viel. Mhm. Wir haben ein ganz großes Projekt, was wir gerade planen. Da darf ich leider auch nicht so viel drüber erzählen.
Wir werden es ja sehen, wenn es da ist.
Genau, das wird nochmal dann, sag ich mal, auf ein anderes Level auch gehen. Und ja, also wir wollen weiter wachsen. Wir wollen weiter noch mehr Menschen erreichen. Es gibt immer noch ganz viele, die uns gar nicht kennen.
Ja, ja, klar.
Und dementsprechend, genau, wir versenden jetzt auch nach Österreich. Gucken mal vielleicht Schweiz auch, ob wir das noch hinkriegen. So da so ein bisschen expandieren. Und ja, auch was mich so angeht. Also ich war jetzt nie jemand, ich habe jetzt nie gesagt, ich möchte in die Öffentlichkeit oder so. Aber es tun sich natürlich Türen auch irgendwo auf, wenn du halt anfängst, dich in die Sichtbarkeit zu begeben. Ja, und dann muss man natürlich, also muss ich auch mal schon überlegen, so möchte ich auf einer Bühne stehen? Ist das das, was ich möchte? Dann muss ich mir das halt auch überlegen. Ja,
ja, also ich meine, ne, deine Geschichte ist schon sehr inspirierend und echt so schön. Also ich glaube schon, also ne, natürlich muss es mit dir immer in Resonanz sein, aber ich glaube schon, dass du wirklich vielen Menschen und gerade auch Frauen irgendwie total den Mut machen kannst mit deiner Geschichte und
ja.
Dich damit zu zeigen und das zu teilen, ist ja total kraftvoll und schön und kann dir ja auch wiederum ganz viel zurückgeben, ne?
Das denke ich auch. Ja. Und ich finde auch, man sieht zu wenige Frauen, die so eine Erfolgsgeschichte nach außen tragen. Und das war zum Beispiel auch jetzt auch, sag ich mal, in der Startup-Szene, das ist schon Männer dominiert, ne? Und das ist schon eher Männer, die vielleicht ihre Erfolge nach außen tragen. Und das habe ich damals auch immer. Ich glaube, es hätte mir bestimmt auch geholfen, wenn ich da mehr jemanden gesehen hätte, der es auch nicht einfach hatte. Der nicht am Ende nur sagt, ja, aber ich habe hunderte Mitarbeiter und mache die und die Umsätze, sondern vielleicht auch jemand, der sich hingesetzt hätte und gesagt hätte, so, ja, aber es war auch nicht einfach. Aber ich habe trotzdem weitergemacht.
Ja. Wie viele seid ihr mittlerweile in deinem Team?
Wir haben relativ viel Aushilfen und Minijobber, da sind wir so 10 bis 15.
Immer. Crazy.
Ja.
Krass. In 10 Jahren dann wahrscheinlich 10x. Mal schauen.
Ja, ja, wir schauen mal. Wobei ich jetzt auch mittlerweile gesagt habe, ich brauche auch nicht so das richtig krasse Skyrocket-Wachstum. Also jetzt sind wir irgendwie an einem guten Punkt und ich will das irgendwie auch nachhaltig und gesund aufbauen.
Ja, ja, und auch unbedingt.
Auch weil das ist ja irgendwo auch mein Gesicht. Ja, und das möchte ich ja auch jetzt nicht einfach nur irgendwie am Ende ausschlachten, ne, sondern ich möchte das irgendwie, dass das so eine nachhaltige, gute Marke ist.
Richtig toll. Wofür steht ihr? Wofür stehst du mit dem Unternehmen? Was ist das, was dir wichtig ist?
Oh, das ist so vielschichtig. Also das Unternehmen steht eigentlich, also das ist auch, woher der Name so ein bisschen abgeleitet wird, mit der Unicake. Und die Idee war, dass wir gesagt haben, uniting people. Also dass wir so eine richtige, sag ich mal, auch Community-Brand sein wollen, dass es um Menschen geht, dass wir Menschen verbinden wollen und dass wir auch, ich habe auch immer gesagt, ich sehe Kuchen nicht als jetzt einfach nur eine Backware, sondern was steckt dahinter? Mit was verbindet man das? Ja, irgendwie Feierlichkeit, Familie, Fürsorge, Liebe, wenn jemand für dich einen Kuchen backt. Und ich habe immer gedacht, das müssen wir irgendwie auch transportieren, dass das irgendwo da mit drin steckt. Und wir haben zum Beispiel auch da, rede ich gar nicht so oft drüber, aber wir haben auch ganz zu Beginn, wo wir noch gar keine Umsätze gemacht haben, haben wir ein soziales Projekt gegründet. Mhm. Weil ich auch irgendwie gesagt habe, ich finde, ein Unternehmen heutzutage muss eigentlich mehr sein als einfach nur wirtschaftlich. Mhm. Und ich wollte dem immer irgendwie eine Seele geben. Und jetzt haben wir so ein, mittlerweile haben wir 2 Kinderheime, die wir beliefern. Also wir haben so ein Birthday Cake Project, dass Kinder, die in einem Heim aufwachsen, zum Geburtstag eine Kuchenbox bekommen.
Mach ich das. Schön. Ja. Und die, dann wisst ihr immer, wer wann Geburtstag hat.
Genau.
Und schickt dann.
Genau, die schicken uns jetzt Listen, wir pflegen das dann immer ein. Und das machen wir halt auch einfach aus unseren Umsätzen heraus, dass wir gesagt haben, das finden wir einfach eine gute Sache.
Und da ist die Vision, dass irgendwann...
Also im Idealfall natürlich alle Kinderheime in Deutschland, aber es sind schon viele Einrichtungen. Also das ist schon ein sehr großes Projekt und es ist auch kein e.V., also wir können auch keine Spenden annehmen. Mhm. Insofern ist das ja gekoppelt an unser Wachstum und das ist halt,
Voll schön. Stell dir vor, du lebst noch ein ganz, ganz, ganz langes, ultra erfülltes Leben. Und irgendwann wäre aber der letzte Tag deines Lebens, wenn du ganz alt bist. Und ich würde zu dir kommen. Dann würde ich sagen, es ist leider der letzte Tag deines Lebens, aber hier ist ein weißes Blatt Papier und ein Stift. Und du könntest 3 Weisheiten aufschreiben, von denen du dir wünschen würdest, vielleicht für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerade zuhören, was würdest du aufschreiben? Mhm.
Das ist voll schön. Ich guck mal, ob ich 3 hinkriege. Ich würde sagen, als erstes würde ich sagen, mutig sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Und dann, was ich schon eingangs gesagt hatte, dass ich denke, wenn du nicht aufgibst, kannst du nicht scheitern. Und der dritte Punkt wäre, glaube ich, und das habe ich auch selber lernen müssen, dass es ganz egal ist, ob andere deine Vision sehen. Und dass es ganz egal ist, ob andere daran glauben. Und dass es ganz egal ist, was sie darüber denken und was sie darüber sagen. Und dass man sich viel weniger beeinflussen lassen sollte. Weil es wird immer in deinem Umfeld Leute geben, die nicht daran glauben und die das nicht sehen. Und das ist auch völlig fein. Und du musst die auch gar nicht überzeugen davon. Aber dass du am Ende an dich glaubst und dass du an deine Vision glaubst und dich davon nicht beeinflussen lässt.
So schön. Sehr schön. Ich habe hier noch eine Frage aus der Community. Wir haben immer eine Community-Frage.
Ja.
liebe Laura, liebe Luisa in dem Fall, ich habe den großen Traum, nach Brasilien auszuwandern. Genau, Michaela stellt die Frage. Dieser Traum begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren und ich möchte unbedingt diesen Traum in die Realität umsetzen. Ich merke aber immer wieder, dass mich Ängste, Unsicherheiten und Zweifel zurückwerfen, loszugehen bzw. weiterzugehen. Wie kann ich es schaffen, diese Ängste und Zweifel hinter mir zu lassen und endlich mir meinen Traum zu erfüllen? Liebe Grüße, Michaela.
Mhm.
Das ist ähnlich zu, was du schon gesagt hast, aber vielleicht hast du noch einen
total
Impuls für sie.
Ja, ja. Ich finde es so spannend, weil jeder Mensch ist ja anders. Und ich finde es manchmal schwer, mich hineinzuversetzen in jemanden, der sehr ängstlich ist. Weil ich es einfach nicht bin. Und ich weiß ja nicht, woran es liegt, ob das dann, wie es ist, wie du aufwächst oder deine Personality einfach ist. Deswegen finde ich es ganz schwer zu sagen, weil ich ja nie, also ich habe ja nichts dafür gemacht, dass ich den Mut am Ende habe. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Gefällt dir nicht, dann kommst du wieder zurück. Also jetzt mal so krass gesagt. Und ich glaube, am Ende des Lebens, du bereust ja auch die Dinge, die du nicht gemacht hast und nicht die du gemacht hast. Ich glaube, du musst Sachen ausprobieren. Und ich glaube, dass es nie zu spät dafür ist. Also ich glaube auch, selbst wenn du Kinder hast und selbst wenn du 40, 50, 60 bist, du kannst immer noch ein Unternehmen aufbauen. Du kannst immer noch selbstständig sein. Und ich glaube, viele sind so ein bisschen gefangen in so Glaubenssätzen oder in so gesellschaftlichen Normen, dass es dann irgendwie nicht mehr geht oder man schafft es nicht mehr oder so. Du kannst es eigentlich alles machen.
Ja. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, es gibt immer einen Grund, warum wir einen bestimmten Traum haben. Gerade wenn es was ist, was einen so anzieht, also was einen nicht loslässt, dann ist er da für einen Grund. Und ich glaube, es geht halt vor allen Dingen darum, wer darfst du werden, um dir zu erlauben, diesen Traum zu leben und in Empfang zu nehmen. Und sozusagen sich voll da reinzugeben und darin zu vertrauen, dieser Wunsch, dieser Traum wäre nicht da, wenn da nicht irgendwas drin verpackt wäre, für mich über mich selbst zu erfahren. Aber das Geschenk kriege ich halt erst, wenn ich es mache. Also ich kann erst auspacken, wenn ich hingegangen bin.
Total
schön. Und eben ne, über meine Ängste oder mit meinen Ängsten zusammen dahin gegangen bin.
Ja.
Ja, deswegen, hey, let's go to Rio.
Ja.
Just do it. Also,
das ist echt cool.
Ja, wie du sagst, ne, am Ende, was ist das Schlimmste, was passiert, kommst wieder nach Hause und hast auf jeden Fall...
Hast eine Geschichte zu erzählen.
Hast eine Geschichte zu erzählen.
Ja.
Ja. Und manchmal muss man ja auch gehen, um festzustellen...
Dass es das vielleicht nicht war.
Ja, und dass das, wo man vorher war, genau das Richtige war.
Ja, absolut.
Ne? Also es ist ja manchmal auch, denkt man immer, das Gras ist auf der anderen Seite grüner und dann stehst du auf der anderen Seite und denkst dir, fuck it, nee, ich will genau mein abgefranstes Gras da haben, wo es ist und mein Zelt da aufstellen und das ist who I am.
Ja, das stimmt. Ja, ne?
Ja, mega. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil du auch so ein bisschen über Mindset gesprochen hast und viele, die zuhören aus der Community, es sind viele Menschen, die sich sehr mit Spiritualität beschäftigen, aber auch mit Business. Das sind alles Menschen, die irgendwie, they go out to the world, aber die sind auch sehr, sehr angebunden, auch mit der geistigen Welt. Und für dich in deiner Erfahrung als auch als Unternehmerin, was hat dir geholfen, vielleicht auch in deiner oder hat dir vielleicht sogar deine Spiritualität auch geholfen, diesen Weg zu gehen und nicht aufzugeben? Was hat dich vielleicht, gibt es eine Stimme irgendwie, die dich manchmal auch führt, so einen inneren, ne, sowas, was dich leitet? Gab es irgendwas, was dir da geholfen hat? Vielleicht ist es auch Meditation. Was hat dir geholfen?
Also, ich würde sagen, dass ich sehr, sehr viel Mindset-Arbeit gemacht habe, bevor ich Unternehmerin wurde. Ich habe das gar nicht so extrem bewusst gemacht, würde ich sagen. Sondern ich habe einfach, ich habe mir einfach sehr viele Mantras vielleicht auch gesagt. Also ich bin ja auch da reingegangen, dass ich mir gesagt habe, so, das wird nicht einfach werden und es wird super hart und du wirst jahrelang wahrscheinlich verzichten müssen und du wirst vielleicht nicht das Sozialleben haben können, was andere haben. Und ich habe das aber so auch irgendwie in mir verankert, dass das dann auch, als ich dann in dem Moment war, war das für mich überhaupt kein Thema gewesen, weil ich war darauf irgendwie vorbereitet. Und ich glaube auch, also manifestieren auf jeden Fall. Ich glaube, das ist als Unternehmer, das musst du ja irgendwo machen. Und du musst ja deine Vision irgendwie bildlich vor dir sehen. Du musst dir das irgendwie vorstellen können. Und auch, also ich denke immer, du musst ja wissen, wo du hin möchtest, um diese Richtung zu gehen. Ja, und deswegen auch jetzt, wenn wir jetzt auch weitere Schritte gehen, dann überlege ich mir das schon ganz genau und sage mir vielleicht auch, okay, und wir sind in einem Jahr sind wir bei 500.000 Followern. Und lebe auch vielleicht mal kurz in diesem Augenblick, wie das dann ist, wie sich das dann anfühlt. Und ich glaube schon, dass das einen ganz großen Einfluss hat und dass du ein starkes Mindset brauchst, um nicht frustriert zu sein, um nicht aufzugeben, um viele Fehler hinzunehmen. Und ich glaube, dass da kann jeder auch, glaube ich, ganz viel dran arbeiten. Mit einer Erwartungshaltung, mit der du in Sachen reingehst und so weiter.
Mega schön.
Danke.
Danke dir wirklich von Herzen. Ich find's so schön. Ich bin so stolz auf dich. Oh. In mir ist so ein bisschen so, weiß nicht, so großer Schwester-Vibe, so ein bisschen, wo ich mir einfach denke, ich find's so cool. Und weil ich weiß um den Preis, den du bezahlt hast.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das, wo ich immer auch, ne, so für mich ist ein so wichtiger Punkt ja auch in meiner Arbeit, dass wir alle uns wieder mehr unterstützen. In den Träumen, die wir haben und in dem, was wir machen wollen und einander sehen, auch für das, was die Tränen, den Schweiß, das Blut, was man schwitzt, dafür loszugehen und all die Momente, wo du nicht wusstest, wie es weitergeht und aber weitergegangen bist und einfach auch da, anstatt irgendwie bei Social Media irgendwie so einen blöden Kommentar irgendwie irgendjemanden drunter zu schreiben, einfach so, lasst uns allen irgendwie mehr Props geben für wer wir sind und was wir machen und gerade auch als Frauen, ne, es ist einfach noch mal einfach schwieriger.
Ja.
Ist es einfach.
Ja.
Und das gar nicht wertend gemeint, sondern es ist man kämpft an mehr Fronten einfach.
Total.
Und deswegen, also du kannst so stolz auf dich sein, ich finde es so cool und ich wünsche euch echt allen Erfolg, aber vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du es genießen kannst und dass du es leben kannst und dass du innehalten und dass du richtig so manchmal so, oh geil, so selber mal in den Brownie wieder reinbeißt und das genießt. Und weil ich denke mir immer, am Ende, weißt du, was bringt dir das schönste, teuerste, größte Haus, wenn es leer ist?
Ja.
Und keine Liebe drin wohnt.
Ja.
Und das ist ja auch, ne, wenn man in dieser Startup-Welt ist, man denkt dann immer, ne, scale, so, to the limit und absolut, auf jeden Preis. Und und nee, ich glaube nicht, dass das der Weg ist, sondern ich glaube, der Weg ist, an die eigenen Träume zu glauben und dafür auch loszugehen und aber auch zu wissen, dass das, worum es eigentlich geht, wie du sagst, ist, wofür ihr den Kuchen macht, nämlich für die Liebe, für die Verbindung, für ne, dieses miteinander zu feiern. Und dann nur selber vergisst man manchmal genau das, dann weiß ich total. Selbst.
Ja. Ich glaube, da muss man auch immer noch, also jeden Tag irgendwie dran arbeiten.
Ja, ist a never ending story.
Ja.
So cool, hey. Die Links sind auf jeden Fall alle in den Shownotes. Also für alle, die jetzt voll auf
der Hand sind. Super gerne.
Ich find's voll schön, dich kennenzulernen und war voll inspiriert einfach von deiner Arbeit und was du machst und hoffe, dass das jetzt durch den Podcast noch mal mehr Menschen erreichen kann.
Dankeschön. Es war ganz, ganz toll, hier zu sein.
Sehr schön.
Willkommen zurück aus dieser Folge. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitgenommen. Wie immer, teil diese Folge so, so gerne mit deinen Lieblingsmenschen. Schick sie raus über WhatsApp, über wo auch immer mit du kommunizierst. Abonnier diesen Podcast. Folge mir so gerne auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube. Einfach kurz auf Folgen oder Abonnieren klicken. Lass natürlich so gerne auch einen Kommentar und ein bisschen Liebe-Sprinkle da. Und du findest mich auch auf Instagram @LauraMarlinaSeiler. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich von Herzen umarmt. Rock on und Namaste. Deine Laura.